Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und zusammen mit Markus Blaschke spreche ich heute über den dritten Teil unseres pilzlichen Lifestyle-Blogs, nämlich über Pathogene und Parasiten im Pilzreich. Hallo Markus.
Ja, hallo Angie und auch allen anderen herzlich willkommen zu unserem Pilz-Podcast.
Wir haben uns ja letztes Mal mit Saprophyten, also mit Zersetzern, beschäftigt und unser heutiges Thema sind Pathogene, also Pflanzenpathogene beziehungsweise Parasiten im etwas weiteren Sinne, da kommen wir später noch drauf. Und der Übergang zwischen saprophytischen und pathogenen Pilzen ist ja im Pilzreich ziemlich fließend. Also es gibt eine ganze Menge Vertreter, die sich irgendwie in so einer Grauzone bewegen. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist schon ein bisschen her, wir hatten letztes Mal schon Wurzelschwamm und Hallimasch angesprochen, ne? Die sind da ja so ein bisschen in der Grauzone unterwegs.
Genau, aber wir haben uns noch nicht näher mit ihnen beschäftigt, sondern sie nur kurz erwähnt.
Was sind denn die Kennzeichen eines, ich sag mal, so richtigen Pathogens? Also was wäre jetzt von uns Menschen, aus unserer menschlichen Sicht, die Abgrenzung zwischen einem Zersetzer und einem Pathogen?
Gut, das ist natürlich die rein menschliche Klassifizierung, nämlich dann, wenn es uns Menschen in irgendeiner Form wehtut, dann bezeichnen wir den als pathogen. Also wenn der Pilz ein Ding zerstört, das wir gerne haben wollen, zum Beispiel Holz, das im Wald wächst, dann ist das aus unserer Sicht pathogen. Ein bisschen anders sieht es da eben aus mit Parasitismus. Bei Parasitismus, da denke ich, sind die Grenzen ein bisschen anders zu ziehen. Da ist die Frage vielmehr, wovon ernährt sich eigentlich dieser Pilz? Also parasitische Pilze kann man eigentlich sagen, die ernähren sich von lebendigem Material und im strengen Sinne sogar ausschließlich von lebendigem Material.
Okay, also das heißt, ganz im Gegensatz zu einem Saprophyten, der also ausschließlich tote Materie abbaut, ist ein obligater Parasit, also ein Pilz, der ausschließlich lebende Pflanzen befällt, eben auf lebende Zellen angewiesen und auf die Stoffe, die er in diesen lebenden Zellen gewinnen kann.
Ganz genau.
Wenn wir jetzt von einer Grauzone sprechen, dann müssen wir das mal kurz erklären. Also es gibt Pilze, die sowohl tote Materie abbauen können, als auch sich Nährstoffe aus oder von lebenden Zellen beschaffen können. Kannst du mal kurz schildern, wie das bei so einem Beispiel dann ausschaut? Also ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene Gewichtungen, ne? Also es gibt Pilze, die hauptsächlich Saprophyten sind und auch von lebenden Zellen Nährstoffe sich beschaffen können, aber es gibt auch Pilze, die eher pathogen oder parasitisch sind und auch, wenn es notwendig ist, tote Materie abbauen können. Kannst du uns da mal Beispiele nennen?
Ja, eigentlich so das ganz typische Beispiel sind Hallimascharten. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. In dieser Gattung Hallimasch in Mitteleuropa sind 7 Arten auf jeden Fall beschrieben. Und da gibt es auch diejenigen, die sich ganz stark konzentrieren auf Totholz praktisch. Und dann gibt es aber auch einige, die eben eine ausgeprägte parasitische Ader besitzen. Diese Hallimascharten kommen zunächst mal über einen längeren Zeitraum meistens an Totholz vor. Sie sind aber in der Lage, in das Bast von lebenden Bäumen einzuwachsen, insbesondere wenn die Umweltbedingungen für die Pflanze oder den Baum sehr schwierig sind. Beispiel nach Trockenjahren kann man das sehr gut beobachten. Dann werden viele Fichten beispielsweise vom Hallimasch im Kambium im Bastbereich befallen. Der Pilz breitet sich dort mit einem weißen Fächermyzel aus und zerstört dann natürlich die Lebensgrundlage dieses Baumes bis hin dazu, dass der sich über den gesamten Bastbereich ausbreitet, also den Baum ringsrum dort befällt und der dann abstirbt.
Okay, was wäre jetzt, ich sag jetzt mal, ein Beispiel für einen obligaten Parasiten, also um das mal gegenüberzustellen?
Ja, obligate Parasiten, das sind bei uns in Mitteleuropa eigentlich drei große Gruppen. Dazu gehören die Mehltaupilze, die Rostpilze, mit denen wir uns ja in einem anderen Podcast schon sehr ausführlich beschäftigt haben, und für den Wald unbedeutend Brandpilze. Die spielen eher eine Rolle noch in der Landwirtschaft. Also der bekannteste von denen ist der Maisbrand, ein Pilz, der große Blasen ausbilden kann an den Maiskolben, die noch unmittelbar am Mais selbst wachsen. Und was macht jetzt den entscheidenden Unterschied aus? Mehltau und Rostpilze brauchen für ihren gesamten Lebenszyklus praktisch, um sich zu ernähren, immer lebendiges Material. Also die sind nicht in der Lage, jetzt aus totem, abgestorbenem Material sich Nährstoffe herauszuziehen, die ihnen ausreichen, um den Lebenszyklus dort durchführen zu können. Also immer in lebendigen Zellen holen sie sich ihr Material. Daher leben die auch meistens in Blättern oder Nadeln, die natürlich lebendig sind, oder das ist dann ähnlich wie beim Hallimasch im Bastbereich, im Kambium, weil dort so ein Baum ja auch lebendig und aktiv ist.
Okay, aber das, also die Abgrenzung, die du jetzt vornimmst, die würde jetzt für mich bedeuten, dass zum Beispiel der Erreger des Eschentriebssterbens, dass du den nicht dazu zählst zu diesen streng obligaten Parasiten oder den Erreger des Ulmensterbens beispielsweise.
Genau, das ist richtig.
Okay, also die haben tatsächlich Phasen oder zumindest eingeschränkt die Möglichkeit, sich von totem Material zu ernähren?
Genau, also beim Eschentriebsterben, der befällt die Blätter im lebendigen Zustand in der Regel. Allerdings dann seine Ernährungsphase und seine Ausbildung von Fruchtkörpern, die erfolgt ausschließlich auf dem abgestorbenen Material. Also dort findet für den Pilz weiterhin Wachstum statt und er ist dann sogar in der Lage, eben Fruchtkörper auszubilden. Und die Nährstoffe zieht er sich alle dann aus den auf dem Boden liegenden und definitiv totem Blattspindeln der Esche.
Ist übrigens nur als kleine Bemerkung nebenbei ganz interessant, also so im frühen Sommer kann man auf diesen toten Blattspindeln der Esche manchmal, wenn es geregnet hat, solche kleinen weißen Becherchen finden. Das ist ganz spannend, also finde ich ganz interessant, die also irrsinnige Mengen an Sporen in die Luft pumpen, kann man sagen. Wie groß sind die ungefähr, so ein Millimeter?
Ja, ein Millimeter würde ich auch ungefähr schätzen.
Also sehr, sehr klein und aber ganz, ganz interessant. Ja, also wir haben jetzt versucht, eine Abgrenzung vorzunehmen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist es gar nicht so einfach, also weil sich sehr, sehr viel in dieser Grauzone bewegt zwischen Saprophyt und Pathogen oder Parasit. Und man muss schon sagen, diese obligaten Parasiten haben an sich ja erstmal kein Interesse daran, ihren Wirt zu töten, weil sie eben auf lebendes Material angewiesen sind. Da ist das Absterben des Wirtes in der Regel, ich sag mal, eine Begleiterscheinung der Infektion, weil solche Infektionen natürlich mit einer gewissen Zerstörung oder Beschädigung der Zellen einhergeht.
Zum Beispiel nochmal auf die Rostpilze zurückzugehen. Da ist auch bei vielen Blattrostpilzen auffällig, dass die ja auch nur einen Nadeljahrgang befallen. Also ein Nadelbaum, eine Fichte beispielsweise, hat in der Regel 7 Nadeljahrgänge. Und wenn dann mal ein Nadeljahrgang auch komplett befallen wird, dann ist das für die Fichte keineswegs lebensbedrohlich, wenn sie sonst vital gesund ist. Natürlich ist es eine Schwächung durch diesen Parasiten, aber keinesfalls bedeutet das, dass der Baum dann ganz ausfällt. Ähnlich ist es beim Tannennadelrost. Auch da, wenn da mal ein Nadeljahrgang fehlt, kommt der Baum mit zurecht. In aller Regel, wirtschaftlich schaut es natürlich anders aus. Wenn jetzt die Tanne für eine Weihnachtsbaumkultur angebaut worden ist, dann ist es natürlich sehr unangenehm, wenn da plötzlich ein ganzer Nadeljahrgang fehlt. Und deswegen werden da auch Maßnahmen durchgeführt, um das zu verhindern. Aber an sich für den Baum oder die Baumart selber stellen diese Parasiten nach der Anpassung über die Jahrtausende in der Regel keine zu gravierenden Schäden dar.
Ja, also diese kleinen Tannen, die dann auf den Seitenzweigen des Wirtes wachsen, ne? Also diese, welcher Rostpilz war das noch gleich? Tannennadelrost war es nicht, ne?
Nein, das ist der.
Das ist der Rostpilz, der auch die Rädertanne verursacht.
Genau, mit dem wunderschönen Namen Melampsorella cariophylla cearum. Der.
Genau.
Tannenkrebs.
Ja, genau. Also das, da sieht man, dass dieser Pilz tatsächlich kein Interesse daran hat, seinen Wirt umzubringen. Ne? Es ist eine, ich würde nicht sagen friedliche, aber durchaus mehr oder weniger dauerhafte Koexistenz. Und es nimmt keine Ausmaße an, die den Wirt zum Absterben bringen können. Bei solchen Fällen wie dem Eschentriebsterben, ja, also Calara fraxinea bzw. Hymenoscyphus fraxineus, schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben zum einen den Pilz, der, wie du sagst, auch durchaus von totem Material leben kann, zumindest in gewissen Lebensphasen, und zum anderen eine Baumart, die an diesen Pilz erstmal nicht angepasst ist, und da ist dann der Verlauf jetzt auf die Gesamtpopulation gesehen ein ganz anderer. Also da sterben die Bäume tatsächlich reihenweise ab. Wie das in 1000 Jahren beispielsweise aussieht, wenn sich die Esche als Spezies irgendwann an diesen Pilz angepasst hat, das muss man sehen. Wir werden es nicht erleben, aber ich bin mir sicher, dass es da Anpassungsprozesse geben wird.
Ja, das zeigt ja auch das Beispiel, der Pilz kommt ja aus Japan und da gibt es ja andere Eschen und an denen taucht der Pilz auch auf, aber die Schäden sind nicht relevant für die Baumart.
Wenden wir uns doch mal kurz so dem Infektionsprozess als solchem zu, um mal kurz darzustellen, wie das eigentlich abläuft. Also wir starten, würde ich mal sagen, mit der Sporenverbreitung. Die Sporenverbreitung läuft ja in der Regel über eins von drei Medien, entweder über die Luft, über Wasser oder über Tiere, sprich, also Tiere oder Menschen, sprich Vektoren. Nach meiner Erfahrung sind Pilze, die luftverbreitete Sporen haben, eigentlich so mit die infektiösesten. Kannst du das so bestätigen?
Ganz sehe ich es nicht so, aber ich würde mal sagen, bei den Parasiten handelt es sich in aller Regel um luftverbreitete Arten. Es gibt natürlich auch einige, die sich angepasst haben, um über ihren Vektor wirklich gezielt ausgebreitet zu werden. Also zum Beispiel eben dann beim Ulmensterben, da ist das so der Fall. Und da ist das ein ganz ausgeklügelter und angepasster Prozess, der da durch die Evolution entstanden ist. Aber die allermeisten der klassischen Parasiten, die verbreiten sich über die Luft und haben dann eben als Ziel, beispielsweise bei den Blattparasiten, ein Blatt zu finden. Und die Chance ist eigentlich auch relativ groß. Also da muss ich nicht so gezielt arbeiten, denn das Sporen auf einem Blatt zum Liegen kommen, ist bei diesen Arten eigentlich relativ gut gegeben.
Wir hatten es in einer der letzten Folgen, du hattest mal so eine Zahl genannt, so 500 Kilometer Radius als Ausbreitungsmaß für eine Spore ist durchaus möglich, ne? Also die können durchaus 500 Kilometer weit fliegen.
Jo.
Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Pilze es gibt, was wir so im Wald sehen und wie viele Pathogene es gibt, muss die Luft ja eigentlich voll gepumpt sein mit Pilzsporen, ja?
Das ist auf jeden Fall so.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und dass also selbst über Strecken, wo ein Wirtsbaum gar nicht vorkommt, dass diese Strecken überbrückt werden durch diesen Sporenflug, das ist also relativ problemlos möglich, bis zu 500 Kilometer. Also ich denke, dass es da auch sicher Vertreter gibt, die noch weiterkommen. Und ja, damit sind wir schon bei einem Punkt, der jetzt bei mir als nächstes auf der Liste steht, nämlich, welche Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche Infektion gegeben sein? Und das ist zum einen, dass Wirt und Pilz zusammenpassen, dass also die Spore, die da unterwegs ist, tatsächlich ein Blatt findet eines Wirtsbaums oder eine Wirtspflanze, die sie auch infizieren kann, ne? Also ich sag mal, so eine Spore vom Eschentriebsterbenerreger, der kann ja auch auf einer Eiche landen, ne?
Ja.
Wenn der auf einer Eiche landet, dann passiert da erstmal gar nichts. Aber wenn der auf eine Esche trifft, dann, ja, wie geht es dann weiter? Also dann brauchen wir passende Umweltbedingungen, dass diese Spore auskeimen kann. Und
richtig,
wir brauchen einen Wirt, der auch irgendwo prädisponiert, sprich anfällig ist. Ja, also in vielen Fällen, das ist jetzt nicht unbedingt, trifft nicht aufs Eschentriebsterben unbedingt zu, aber in vielen Fällen muss der Baum eine Schwächung oder eine Vorschädigung haben, damit dieser Pilz sich tatsächlich im Baum auch etablieren kann.
Da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen. Also gerade wenn wir bei den Parasiten sind, dann ist das nämlich so, dass die in der Lage sind, praktisch jeden Wirt ihrer entsprechenden Auswahl zu besiedeln. Denn da gibt es eben auch noch eine entscheidende Differenz. Und zwar die wirklichen Parasiten, also Mehltaupilze und Rostpilze, sind in der Lage, durch ein ausgeklügeltes System erstmal aus ihrer Spore auszukeimen. Und die müssen dann nicht viel Myzel aufbauen, sondern die bilden dann wie einen kleinen Saugnapf, eine ganz spezielle Hyphe auf dem Blatt aus und bilden dann eine weitere Hyphe, die in die Blätter hineinsticht. Und das unterscheidet Parasiten in der Regel auch von den eher im weitesten Sinne Zersetzern. Denn die müssen ein Hyphensystem ausbilden und eine Öffnung an dem Blatt finden. Also zum Beispiel das Eschentriebsterben ist nicht in der Lage, gleich in die Zelle reinzustechen, auf der es vielleicht gelandet ist, sondern der muss durch die Blattöffnungen, die sind ja meistens auf der Blattunterseite, eindringen und kommt dann erst in das Innere des Wirtes rein, um sich dort weiter auszubreiten. Und das eben ist bei den Rostpilzen und bei den Mehltauen nicht der Fall, sondern die bilden diese Saugnäpfchen und diese Infektionshyphen aus und stechen dann unmittelbar gleich in die Blätter rein. Was natürlich ein Unterschied ist, ist die Blattkonsistenz. Wenn die Blätter noch jung und weich sind, dann tun die sich natürlich auch viel leichter und stechen deswegen gerade im Frühjahr erfolgreicher rein oder beim Mehltau, wenn die jetzt die Johannistriebe noch weiche Blätter haben, dann tun die sich da auch viel leichter einzudringen als in die schon ausgehärteten Blätter, die es aus dem ersten Austrieb gab.
Also es gibt Pilze, die tatsächlich so eine Art Infektionsstachel ausbilden. Ja? Also die saugen sich am Blatt fest, bilden dann so eine Art Stachel und durch einen osmotischen Druck rammen die den also in die intakte Blattoberfläche und dieser Stachel bricht dann im Zellinneren ab und dann schiebt sich der Protoplast des Pilzes, also dieser Pilzspore, schiebt sich durch diesen Stachel in die Zelle. Also es ist wirklich ein ganz abgefahrenes System. Also da werden Drücke erreicht, die sind absolut irrsinnig, also mit die größten Drücke, die in biologischen Systemen erreicht werden können, um eben diesen Stachel durch die intakte Blattoberfläche zu stoßen. Und also ist sehr, sehr, finde ich, wahnsinnig faszinierend, wozu Pilze da in der Lage sind, ohne ein Gehirn zu haben, ja, muss man auch dazu sagen.
Noch um eins draufzusetzen, Rostpilze, da gibt es ja auch einige Arten, die nicht an die Blätter gehen, sondern die dann sogar durch die Rinde durchdringen können von den Bäumen. Also denken wir an den Weimutskiefernblasenrost oder an anderen Kiefernblasenrost. Klar wird der jetzt nicht die dicke Borke neben unten am Stamm, sondern eben dort, wo die Spiegelrinde, die orangefarbene Rindenpartien an der Kiefer sind, die nur ganz dünn ist. Und auch dort stechen die sich ja durch und kommen in den Kambium rein. Im Gegensatz dazu muss halt zum Beispiel der Hallimasch irgendwo eine Verwundung, einen Schaden finden, meistens im Wurzelbereich oder leicht abgestorbenes, schwaches Material, um überhaupt erst eindringen zu können. Der ist nicht in der Lage, da so eine Infektionshyphe da reinzudrücken, um in den Bass zu kommen. Die echten Parasiten gehen diesen Weg, brauchen also keine Verletzung, keine Prädisposition des Wirtes.
Eine zweite Möglichkeit, um durch intakte Blattoberflächen zu kommen, ist eine enzymatische Auflösung. Auch das gibt es im Pilzreich. Also die Spore landet auf der Blattoberfläche, saugt sich fest und fängt dann an, Enzyme abzugeben, die die Blattoberfläche auflösen. Und durch diese aufgelösten Partien kann dann die Schlore, kann dann die Schlore. Oh, Scheiße. Okay, nochmal von vorn. Durch diese aufgelösten Partien auf der Blattoberfläche kann dann der Pilz in das Blatt einwachsen.
Genau. Dieser Prozess ist natürlich ein ganz normaler Prozess bei den Pilzen, denn Pilze haben keinen Magen. Die sind sowieso darauf angewiesen, die ganze Verdauung außerhalb ihres eigenen Körpers zu machen und wenden immer wieder diesen Prozess an, dass sie also Stoffe nach außen geben, Enzyme, und dass die ganze Verdauung dann außerhalb ihres Körpers stattfindet und sie dann wieder die verdauten und für sie als Nährstoffe idealen Bestandteile dann wieder über die Zellwand aufnehmen und eben in ihrer Hyphe dann nutzen.
Ja, ganz wichtig für diese Stoffaufnahme ist in vielen Fällen also die Bildung von Strukturen in den Wirtszellen, die eine vergrößerte Oberfläche haben. Also zum Beispiel so abuskuläre Strukturen, also sehr stark verzweigte und verästelte Strukturen in den Wirtszellen werden oft von Pilzen ausgebildet, um die aktive Oberfläche zu erhöhen, also die Oberfläche, mit der sie Stoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen können. Wir hatten das beim Thema Mykorrhiza in einer der letzten Folgen. Endomykorrhizen bilden gerne entweder Bläschen oder eben solche abuskulären Strukturen in den Wirtszellen aus, um ihre aktive Oberfläche zu erhöhen. Auch pathogene Pilze tun sowas durchaus. Bei einer Pilzinfektion kommt es ja zur Ausbildung von ganz verschiedenartigen Symptomen. Es gibt auch Pilze, die je nach Wirtsbaumart unterschiedliche Symptome verursachen. Wodurch werden jetzt eigentlich solche Symptome verursacht? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Blattfall oder Welke oder Triebwelke oder Wuchsdeformation. Da gibt es ja eine ganz breite Palette. Wie kommen solche Symptome dann zustande?
Ja, das ist unterschiedlich. Entweder gelingt es dem Pilz, wirklich Gewebe komplett abzutöten. Dann haben wir halt bestimmte Merkmale wie Nekrosen, und das kann sowohl an Blättern, aber eben auch an der Rinde im Bastkambium-Bereich der Fall sein. Es gibt auch oftmals Reaktionen des Baumes, die dann auf diesen Pilzbefall wirken, und die können teilweise dann eher ein bisschen skurril wirken, weil bestimmte Botenstoffe gestört sind und es dann eben zu Wucherungen kommen, die wie Hexenbesen oder sowas dann ausgebildet werden.
Also es gibt ja auch, sag ich mal, relativ auffällige Symptome wie beispielsweise Blattverfärbungen oder Blattrollen. Also ich hatte das bei einer bakteriellen Erkrankung mal gesehen. Also Phytoplasmen beispielsweise verursachen bei manchen Obstbäumen eine sehr intensive Rotfärbung. Und es gibt verschiedene Mechanismen, wie Symptome auftreten können. Eine beispielsweise ist eine Störung des Hormonhaushaltes. Da sprechen wir beispielsweise von solchen Wuchsdeformationen, wie du sie angesprochen hast. Ein anderer Punkt ist eine Störung der Photosyntheseaktivität, also entweder durch Toxine, die der Pilz abgibt, oder eben durch direkte Zerstörung von Zellen oder Beschädigung von Zellen, was dazu führt, dass die Anzahl oder die Menge der Chloroplasten abnimmt, und dadurch kommt es eben zu einer Reduktion der Photosyntheseaktivität. Das alles bedeutet natürlich eine Schwächung des Baumes. Ja? Wir haben also eine reduzierte Wuchsleistung. Wir haben unter Umständen einen teilweisen oder vollständigen Abwurf der Blätter. Und was ich ganz interessant finde, ist, es gibt bei manchen Bäumen oder sagen wir es mal so, bei manchen Wirt-Pathogen-Interaktionen gibt es etwas, das nennt sich hypersensitive Reaktion des Wirtes. Das bedeutet, der Wirt stellt fest, dass da ein Pilz in seine Zellen eingedrungen ist und fängt an, selbstständig die Zellen im Bereich dieser Infektion abzutöten. Das heißt, wir haben dann auf den Blättern sehr lokale Nekrosen, also Verbräunungen, und der Pilz wird quasi durch das Abtöten der Zellen im Umkreis eingedämmt, also die Infektion wird eingedämmt und der Pilz abgetötet. Das ist natürlich immer so eine Frage, wer ist schneller? Ja? Überhaupt trifft das auf alle Abwehrreaktionen im Bereich Wirt-Pathogen-Interaktion zu. Es ist immer die Frage, wer ist in diesem Kampf schneller? Und oft ist es eben so, dass bei dieser hypersensitiven Reaktion tatsächlich der Baum die Oberhand gewinnt und es schafft, durch eine begrenzte Abtötung von eigenen Zellen die Pilzinfektion zu unterbinden.
Ja, und eine Sache, die du auch noch gerade angesprochen hast, auf die will ich ja auch noch mal kurz eingehen, das ist die Abgabe von Toxinen. Die können dann dazu führen, dass eben es zu ausgeprägten Welkeerscheinungen kommt. Also kleinflächige Welken können halt unmittelbar durch den Pilz erfolgen, und Welken zum Beispiel von ganzen Zweigen, Trieben, die erfolgen in aller Regel zunächst mal durch die Abgabe von Toxinen durch den Pilz und wirken sich dann eben auf den ganzen Bereich aus, durch die der wird ja an sich diese Toxine selber dann verbreitet mit seinem Gefäßsystem und seinem Flüssigkeitstransport.
Ein ganz interessanter Fall sind in dem Zusammenhang Pathogene, die die Wurzeln befallen. Das betrifft beispielsweise sämtliche Phytophthora-Arten, die natürlich keine Pilze sind, aber pilzähnlich. Und ich erinnere mich noch also aus dem Studium, dass das also Gegenstand sehr intensiver Forschung war und auch teilweise noch ist, wodurch diese wurzelbürtigen Pathogene Symptome in der Krone verursachen können. Ja, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Pilz, der unten die Wurzeln befällt, Symptome wie zum Beispiel Blattfall oder Verbräunungen im Kronenraum verursacht, die 20 Meter weit entfernt ist. Ja? Und da ist immer so die Frage, sind das Toxine, die über die Leitbahnen in die Krone gelangen, oder sind es Absterbeerscheinungen im Wurzelbereich, die dazu führen, dass einzelne Kronenteile nicht mehr gut genug versorgt werden? Oder was ist da die Ursache? Also das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und auch noch Gegenstand der Forschung. Da wissen wir in großen Teilen auch noch viel zu wenig.
Genau, ist leider so.
Na, was heißt leider? Ich find Forschungsfragen immer sehr, sehr spannend. Also ich finde das immer schön, wenn Sachen noch nicht bekannt sind und da Potenzial ist, um nachzubohren. Eine Sache, die ich jetzt noch hier auf der Liste habe, ist die Sache mit den Endophyten. Die Sache mit den Endophyten ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Also man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass der Baum prinzipiell oder die Pflanze prinzipiell pilzfrei ist, bis auf die Mykorrhiza-Besiedlung im Wurzelbereich, sondern man weiß, dass Blätter, Triebe und vermutlich auch der Stamm besiedelt sind von Pilzen, von Bakterien, die dort drin einfach endophytisch leben. Das heißt, die haben ohne große Auswirkungen ihren Lebensraum im Innern dieser Gewebe gefunden. Und es gibt Fälle, in denen der Wirt durch zum Beispiel Trockenstress sehr stark geschwächt wird und in denen manche dieser Endophyten umschalten in einen parasitischen Lebensmodus. Gibt es da Beispiele, die du uns nennen kannst?
Also ich weiß, dass das Ganze diskutiert wird für das Diplodia-Triebsterben der Kiefer. Das ist ein Pilz, der eigentlich ganz klassisch von mir aus als Saprophyt anzusehen ist, denn die Hauptverbreitung dieses Pilzes sind eigentlich die abgestorbenen Kiefernzapfen. So, der befällt die schon, wenn die noch am Baum hängen und besiedelt die auch weiterhin und zersetzt sie weiterhin, wenn sie auf den Boden gefallen sind. Und wir wissen aber leider, dass dieser Pilz auch Schäden an den Trieben verursachen kann. Und es gibt da eine intensive Forschung. Und da hat man auch nachgewiesen, dass dieser Pilz Diplodia eben auch als Endophyt in den Trieben, in den Zweigen der Kiefer leben kann. Und dann bei bestimmten Ereignissen, wir haben es schon immer wieder angesprochen, Trockenheit, aber es kann dazu auch mal Wasserstress sein, zum Beispiel nach Überschwemmungen oder ähnlichem. Auch das kann eben zu einer Vorschädigung der Bäume führen oder Fraß beispielsweise durch Insekten kann auch dazu führen, dass es eben so Stresssituationen gibt, wo dann aus diesem Endophyten, der bis dahin friedlich war, ein mindestens Sekundärschädling wird.
Okay, und was bedeutet das dann konkret? Also Endophyt bedeutet ja, dass er im Wirtsgewebe schon präsent ist und wahrscheinlich in sehr geringem Ausmaß Nährstoffe aufnimmt. Umschalten in parasitische Lebensform würde dann bedeuten, dass er aktiv sich im Baum verbreitet und die Ressourcen des Wirtes anzapft, oder wie habe ich das zu verstehen?
Genau, der breitet sich dann relativ massiv aus und hat dann auch einen höheren Bedarf natürlich an Nährstoffen und die entzieht er dann dem Baum und führt dann eben dazu, dass Schäden verstärkt oder sogar dann ganz neu auftreten, wenn er plötzlich diese Schwelle überspringt.
Eine Sache, die mich ja immer mal so ein bisschen umtreibt, ist, viele Pathogene sind ja sehr oder relativ wirtsspezifisch. Und das finde ich immer sehr interessant, wie es zu dieser Wirtsspezifität kommt. Man sollte ja nun meinen, dass Blätter sind Blätter, ja. Und ob der nun durch ein Eichenblatt sich arbeitet und da reinwächst oder durch ein Buchenblatt, sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen. Aber wir haben doch eine sehr, sehr große Zahl an wirtsspezifischen Pathogenen im Pilzreich. Wodurch kommt das zustande?
Ich glaube, da gibt es noch keine ganz echte Auflösung. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt eben immer diese Abwehrreaktionen der Pflanzen. Also viele Arten haben verschiedenste Stoffe, Gerbsäuren und andere Inhaltsstoffe gebildet, um eben gegen Pilze sich zu wehren. Und der einen Art ist es halt gelungen, gegen einen bestimmten Pilz sich zu wehren, aber die andere Art hat dazu noch nicht das entsprechende Mittel entwickeln können. Und dieser Pilz ist dann mit dieser Art immer weiter eben im Kampf, während er bei anderen damit aufgehört hat. Was man aber auch nicht ganz unterschätzen darf, ist, dass sich das auch regional, geografisch verändern kann. Also eine Pilzart, die beispielsweise bei uns auf bestimmten Arten vorkommt, kann jetzt beispielsweise in Mittelmeerregionen dann doch ein etwas anderes Wirtsspektrum besitzen. Also das ist auch wiederum zu beobachten.
Ja, also ich denke, dass da auch auf molekularer Ebene eine ganze Menge passiert. Also wenn ich mir jetzt gerade so die Eichenmehltaue zum Beispiel anschaue, mein Eindruck ist ja immer, dass unter den Laubbäumen die Eiche so die Art ist oder die Arten sind, ja, es gibt ja mehrere Eichenarten, die am meisten vollgestopft sind mit irgendwelchen sekundären Inhaltsstoffen, also Phenolen und so weiter, die das Ganze aus Pilzsicht vermutlich ziemlich unverdaulich machen. Und gerade da gibt es also Spezialisten, wie jetzt diese Eichenmehltaue beispielsweise, die also nur auf die Eiche gehen oder fast nur auf die Eiche gehen und da offensichtlich eine Strategie entwickelt haben, wie sie damit nicht nur zurechtkommen, sondern vermutlich auch sehr gut zurechtkommen. Und ohne das jetzt irgendwie genau zu wissen, könnte es vielleicht sogar sein, dass die genau diese Inhaltsstoffe eben ab- oder umbauen können, um davon zu profitieren.
Aber es müssen ja nicht nur Inhaltsstoffe sein, es können ja auch andere Arten sein. Also der Baum hat etwas entwickelt und schützt sich damit auch vor Arten, die vielleicht auch wiederum für diesen Parasiten ein Gegenspieler wären. Und damit öffnet er sozusagen seinem Parasiten eigentlich Tür und Tor, da der andere Pilz, der Konkurrent wäre, gar nicht mehr auftauchen kann. Also das ist vieles, vieles, was man da genau analysieren müsste und sich mal genauer anschauen müsste. Da gibt es sicherlich noch eine Menge zu forschen in der Grundlagenforschung.
Ah ja, sehr, sehr spannender Aspekt. Was auch immer sehr interessant ist, sind Pilzarten, die sich eines Vektors bedienen, ne? Also das Ulmensterben hatten wir schon angesprochen. Das ist nicht besonders häufig, würde ich sagen, diese Strategie, aber sie ist insofern interessant, als so ein Pilz sich ja in dem Moment, wo er einen Vektor benötigt, sich an zwei Organismen anpassen muss. Ja? Nicht nur den Wirt, den er infizieren muss, sondern auch den Vektor. Denn letztlich ist ja auch die Besiedlung des Vektors eine Form von Infektion. Und das sind sehr, sehr interessante Pilzarten, die eine so hohe Form der Spezialisierung aufweisen, dass sie eben sich auf diese zwei Organismen angepasst haben.
Tja, das zeigt, dass die Natur eben sehr einfallsreich auch ist und auch sehr komplexe Systeme ausbilden kann. Also ich denke, da gibt es auch wirklich Sachen, da wird es sogar nicht nur bei drei Elementen bleiben oder Mitspielern bleiben, sondern da kann die Zahl durchaus noch höher sein.
Ja, definitiv. Eine Sache, die ich jetzt noch auf meinem Zettel habe, die hattest du angesprochen in unserem kurzen Vorgespräch, und zwar Pilze, die auf Pilzen parasitieren. Wir hatten es jetzt von Pflanzenparasiten, und es gibt aber durchaus auch Pilze, die auf Pilzen parasitieren. Also ich glaube, ich habe das ein einziges Mal gesehen, das ist also ganz abgefahren. Es gibt einen Röhrling, der auf anderen Röhrlingen parasitiert, ne?
Nein, nicht auf anderen Röhrlingen, sondern auf Bovisten. Und zwar auf Kartoffelbovisten in aller Regel. Ja, während alle anderen Röhrlinge, die wir so in Mitteleuropa haben, eigentlich ganz klassische Mykorrhiza-Pilze sind, hat hier ein Pilz einen ganz neuen Weg gefunden, um eben an seine Nährstoffe zu kommen und eben festgestellt, Mensch, es gibt ja noch andere Mykorrhiza-Pilze, wie eben die Kartoffelboviste, und der sitzt dann zum Beispiel auf dem dickschaligen Kartoffelbovist die unmittelbar drauf und lässt sich dann von dem praktisch versorgen.
Also vom Habitus her so was Steinpilzmäßiges, ne? Also der parasitierende Röhrling.
Ja, also ein bisschen kleiner als mit Steinpilz ist er schon in der aller Regel. Und ich würde jetzt sagen, so vom Habitus vielleicht wie ein Rotfußröhrling, mehr so vom Aufbau her. Mhm. Oder Marone.
Aber durchaus, sage ich mal, eine beachtliche Größe dafür, dass der auf einem anderen Pilz parasitiert. Also ich finde das extrem faszinierend, ja. Vor allem, weil die ja auch relativ nah verwandt sind mit den Mykorrhiza-Pilzen in derselben Ordnung, ne?
Genau.
Ja.
Jo. Aber es gibt durchaus auch andere, die eher ausschauen wie ein Schimmel an der Wand und die spezialisiert sind, sich von anderen Pilzen zu ernähren. So gibt es einen rostbraunen Pilz, der sehr, sehr gerne beispielsweise auf Rotpustelpilzen lebt und dann wirklich wie einen rostbraunen, goldenen Belag auf der Rinde von Bäumen, die wiederum befallen worden sind, eben von diesen Rotpustelpilzen ausbilden kann. Nematogonium, glaube ich, heißt der Pilz mit wissenschaftlichem Namen, wenn ich mich richtig erinnere.
Der Goldschimmel, der uns unsere Pilzfunde ruiniert, gehört ja im Prinzip dann auch dazu, oder?
Genau, den können wir auch dazu zählen.
Es gibt auch eine ganze Reihe an Pilzen, die auf Flechten parasitieren. Flechten sind ja Symbiosen aus Algen und Pilzen und es gibt tatsächlich Pilze, die sich darauf spezialisiert haben, diese Flechten zu parasitieren. Also es ist, die Pilze sind wirklich sehr, 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 sehr einfallsreich, wenn es darum geht, wo sie ihre Nährstoffe herbekommen sollen. Und wir könnten hier unendliche Beispiele anbringen, aber wir haben jetzt eine begrenzte Sendezeit. Ich glaube, an der Stelle lassen wir es denn langsam mal gut sein mit den Erfindungen der Natur. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder?
Genau, und wir suchen uns wieder ein neues Thema, sodass wir bestimmt wieder bald was Neues zu bieten haben.
Auf jeden Fall. Markus, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.